Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 27. Juni 2011 zum Thema Bibliotheken im Google-Zeitalter. Zu Gast ist Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, Senatorin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Zahlreiches Kommen zum Kepler-Salon. Heute mit einem, wenn ich mir diese persönliche Einschätzung erlauben darf, besonders spannenden Thema. Und zwar, ich lese doch zur Sicherheit nochmal, Bibliotheken im Google-Zeitalter. Bei mir zu Gast ist heute Generaldirektorin Johanna Rachinger von der Oberösterreichischen Nationalbibliothek. Ja, danke. Bevor es losgeht, noch ganz kurz organisatorisches. Die Bar ist während des ganzen Kepler-Salons für Sie geöffnet. Sie werden gerne bewirtet. Sie können sich ins Gästebuch der Freunde des Salons, des Kepler-Salons eintragen. Sie können sich, ich glaube, es wird ein Newsletter geben. Sie können sich informieren. Wir werden nach dem Vortrag und einem kurzen Film, wie immer eine Stunde lang, die Gelegenheit haben zur Diskussion. Dabei möchte ich Sie bitten, warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen. Es wird aufgezeichnet und ist später dann als Podcast herunterzuladen auf der Homepage des Kepler-Salons. Mein Name ist Dominika Meindl. Ich bin Schriftstellerin und fülle die Nationalbibliothek mit Partikeln. Und bin Mitbegründerin der Linzer Lesebühne. Meine Gästin heute ist, wie bereits erwähnt, Generaldirektorin Johanna Rachinger, geboren in Putzleinsdorf bei Rohrbach. Sie ist promovierte Theaterwissenschaftlerin und Germanistin. Sie haben über das Wiener Volkstheater promoviert. Ja. Sie haben dann als Lektorin beim Wiener Frauenverlag gearbeitet, der aus Unbehagen über das Ungleichgewicht der publizierten Autoren bzw. natürlich Autorinnen gegründet worden ist. Sie waren Leiterin später der Buchberatungsstelle beim Österreichischen Bibliothekswerk, haben ab 1992 die Programmleitung übernommen, der Sparte Jugendbuch beim Überreuther Verlag. Sie war dann bis 2001 Geschäftsführerin des Verlages. Im selben Jahr wurde sie die neue Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek. Sie hat dann 2003 den Wiener Frauenpreis erhalten und war zwischen 2004 und 2009 die stellvertretende Vorsitzende des Österreichischen Wissenschaftsrates und sind noch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Senatsmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Johanna Rachinger, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten, beziehungsweise vorher um das Video.
Ja, ich darf vielleicht dazu sagen, dass ich einen kleinen, kurzen, fünfminütigen Filmbeitrag über die Österreichische Nationalbibliothek mitgebracht habe. Dieser Film soll Sie ein bisschen einstimmen in diese größte wissenschaftliche Bibliothek des Landes und Ihnen einen kleinen Eindruck vermitteln, wenn ich dann nachher in das Thema einsteige.
Thank you.
Ja, also dieser kurze Einblick, dieser kurze Film sollte Ihnen zeigen, wie vielfältig die Österreichische Nationalbibliothek ist, und daraus können Sie vielleicht auch erkennen, wie vielfältig auch die Aufgaben sind. Ich möchte Ihnen heute in meinem kurzen Vortrag anhand des Beispiels Österreichische Nationalbibliothek über die Zukunft von Bibliotheken erzählen, über die Herausforderungen, denen Bibliotheken im sogenannten Google-Zeitalter ausgesetzt sind. Ich gliedere meinen Vortrag in zwei Teile. Zuerst möchte ich Ihnen über die Österreichische Nationalbibliothek ganz allgemein erzählen. Warum brauchen wir überhaupt so eine Bibliothek? Welche Bedeutung hat sie? Und im zweiten Teil möchte ich dann auf diese schon genannten Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft eingehen. Ich glaube, man kann sagen, dass die Österreichische Nationalbibliothek ein identitätsstiftendes Symbol Österreichs und seiner Geschichte ist, auch wenn vielleicht noch nicht alle Österreicherinnen und Österreicher in der Nationalbibliothek waren, so ist sie doch sehr stark im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Vielleicht erinnern Sie sich an das Jahr 1992, da hat die Hofburg gebrannt. Die Redoutensäle sind ja abgebrannt, und damals hat das Feuer auch auf den Dachboden über diesen wunderschönen Prunksaal, den Sie gerade hier gesehen haben, übergegriffen, und man musste in dieser Nacht Sorge haben, dass der Prunksaal und diese über 200.000 sehr, sehr wertvollen Bücher, die dort aufbewahrt werden, ein Opfer der Flammen werden. Man hat in der Nacht die Bücher hinausgebracht, und Gott sei Dank ist es dann nicht so weit gekommen, das Feuer konnte gelöscht werden. Und damals, und ich habe das ja auch nur als Außenstehende miterlebt, damals hat man schon gespürt, dass ein Aufatmen durchs Land gegangen ist, und zwar nicht nur, weil die Lipizzaner der spanischen Hofreitschule gerettet wurden, sondern weil auch diese Bücher, diese alten Bücher, eben nicht ein Opfer der Flammen wurden. Jetzt könnte man sagen, ja, viele Menschen, einschließlich mir heute, haben in diese Bücher noch nicht hineingelesen. Warum ist das den Leuten so ein Anliegen? Und ich glaube, dass die Menschen damals gespürt haben, dass in diesen Büchern etwas drinnen steht, was mit uns, mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Und Sie können das ja selber beobachten, wenn in Kriegsgebieten Bibliotheken zerstört werden, wenn Museen zerstört werden. Denken Sie an Sarajevo, wo die Nationalbibliothek zur Gänze zerstört wurde. Das Erste, was man nach dem Krieg wieder macht, ist, dass man versucht, diese Gedächtnisinstitutionen, wie wir das heute auch nennen, wieder aufzubauen. Einfach deshalb, weil Menschen eine kulturelle Identität brauchen, weil sie einen Bezug zu ihrer Vergangenheit brauchen. Dort, wo Menschen diesen Bezug nicht haben, wo sie eben keine kulturelle Identität haben, dort wird der Einzelne in einer Gesellschaft ein Fremder. Und deshalb brauchen wir auch solche Gedächtnisinstitutionen. Nicht? Wir fragen uns, warum finanziert ein Staat eine Institution wie eine Nationalbibliothek? Das kostet Geld, warum machen wir das? Also wir brauchen solche Gedächtnisinstitutionen, um eben diesen Bezug zur Vergangenheit zu haben. Und ich glaube, wenn wir unsere Vergangenheit nicht kennen, dann können wir unsere Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Und deshalb sind solche Institutionen so wichtig. Die österreichische Nationalbibliothek ist bei Weitem nicht die größte Bibliothek der Welt, da gibt es viel größere, aber sie zählt mit ihren ca. 8,5 Millionen Büchern und anderen Objekten zu einer der wertvollsten Bibliotheken weltweit. Aufgrund der großartigen Schätze, die wir in unseren Sondersammlungen haben und die teilweise auch auf der Liste des Weltdokumentenerbes sind. Die österreichische Nationalbibliothek ist aus der Hofbibliothek des Habsburgischen Kaiserreiches hervorgegangen. Die Habsburger haben ein riesiges Weltreich beherrscht und haben von überall aus der Welt Bücher, andere Objekte, Manuskripte, Globen, Papyri und so weiter kommen lassen. Und deswegen ist diese Bibliothek heute so wertvoll. Man muss sich diese Bibliothek einfach als einen multimedialen und multikulturellen Kosmos an Büchern, an Handschriften, an Notendrucken, an Papyri, an Fotografien, Plakaten, Ex Libris und so weiter vorstellen. Ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass die österreichische Nationalbibliothek eine der Schatzkammern Wir sammeln heute an der österreichischen Nationalbibliothek alles, was in Österreich erscheint oder gedruckt wird, also jedes Buch, jede Zeitung, jede Zeitschrift. Das geht so weit, wenn Kurier beispielsweise in Wien für verschiedene Bezirke verschiedene Mutationen hat, dann werden auch diese gesammelt. Also Sie können sich vorstellen, was da täglich hereinkommt. Wir haben einen Zuwachs nur an Büchern von jährlich 50.000, Tendenz steigend. Wir haben an die knapp 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sie werden sich jetzt fragen, wo werden diese ganzen Bücher gelagert? Wir haben riesige Speicher unter der Erde in Wien, unter dem Burggarten, die gehen 4 Etagen unter die Erde. Ein bisschen was haben Sie hier auch gesehen. Und dort werden diese Bücher aufbewahrt. Wir sind jetzt schon bald voll und bemühen uns jetzt, dass wir einen neuen Bücherspeicher auf dem Heldenplatz bauen können. Das ist ein riesiges Bauprojekt. Im Moment haben wir die Finanzierung noch nicht gesichert, aber wir gehen davon aus, dass uns das noch gelingt, weil wir auch gesetzlich zum Sammeln der Bücher verpflichtet sind. Das ist also keine freiwillige Angelegenheit, sondern über das Mediengesetz geregelt. Die Aufgaben, um es noch einmal ganz kurz zu machen, in der österreichischen Nationalbibliothek sind sehr vielfältig. Auf der einen Seite müssen wir diese wertvollen Bestände erhalten, auch für spätere Generationen. Sie können sich vorstellen, dass diese Bücher vielfachen Beschädigungen ausgesetzt sind. Das heißt, sie müssen restauriert werden. Wir haben auch ein großes Institut für Restaurierung. Es müssen sehr viele Präventivmaßnahmen gesetzt werden, dass es erst gar nicht zu Beschädigungen kommt. Und auf der anderen Seite der Skala, und jetzt überspringe ich das Katalogisieren, das Beschlagworten, die 1000 Leserinnen und Leser, die wir täglich in unseren über 18 Lesesälen haben, die Museen, die wir betreiben, die Führungen, die wir organisieren, die Kinderprogramme, die wir machen, die ganzen Vermittlungsaktivitäten und so weiter. Und auf der anderen Seite der Skala haben wir eben auch die Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft anzunehmen. Und hier nenne ich vor allem die Stichworte Digitalisierung und Langzeitarchivierung. Wenn wir heute davon sprechen, dass also vom Google-Zeitalter, dass Menschen in Google recherchieren, dass das in Google nicht vorhanden ist, nicht mehr wahrgenommen wird, dann müssen wir Bibliotheken uns natürlich schon fragen, ob wir in Zukunft noch konkurrenzfähig sein werden. Und ich glaube, Bibliotheken können nur dann auch in Zukunft konkurrenzfähig sein, wenn sie ihre Inhalte möglichst schnell und möglichst einfach den Menschen zur Verfügung stellen. Weil die Menschen das gewöhnt sind, über Google, über Wikipedia und andere Internetplattformen, dass man das heute so bekommt. Das ist so ähnlich, es gibt Leute, die sagen, was nicht im Fernsehen ist, das wird nicht mehr wahrgenommen. Inhalte, die heute nicht im Netz sind, werden vielleicht nicht mehr so wahrgenommen wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir haben sehr viele Inhalte, die noch nicht im Netz sind, und das ist ein großes Bestreben und ein großes strategisches Ziel unseres Hauses, möglichst viele Inhalte zu digitalisieren und über das Internet möglichst vielen Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen. Das hat auch etwas mit Demokratisierung des Wissens zu tun. Das Wissen möglichst kostenfrei, möglichst vielen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Wir haben dazu sehr viele Digitalisierungsprojekte bei uns im Haus gestartet. Das größte, davon haben Sie vielleicht gehört, haben wir im letzten Jahr begonnen oder den Vertrag unterzeichnet mit Google. Wir sind die erste Nationalbibliothek weltweit, die operativ mit Google ein Public-Private Partnership abgeschlossen hat. Dieses Public-Private Partnership, übrigens das größte, das es im Kulturbereich in Österreich jemals gab, wir sprechen von einer Summe von 40 Millionen Euro, die wir aufzubringen hätten, wenn wir diese Bücher selber digitalisieren würden. Wir werden in den nächsten 6 Jahren über Google unseren gesamten urheberrechtsfreien Buchbestand, das sind 600.000 Bücher von 1500 Erscheinungstermin bis circa 1870 digitalisieren, in nur 6 Jahren. Warum machen wir das? Einerseits, weil wir diese Inhalte möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen wollen. Wir werden das auch im Volltext tun. Das heißt, man kann dann nach diesen Inhalten in Stichworten suchen. Hier werden Bestände plötzlich nutzbar gemacht, die früher nur ganz schwer zugänglich waren. Zum Beispiel auch die gesamten Prunksaalbestände, die ich vorhin angesprochen habe. Digitalisierung trägt auch zur Bestandsschonung bei. Vorhin gesagt, Bücher sind auch vielen Beschädigungen ausgesetzt, vor allem, wenn sie auch in die Lesesäle gebracht werden, wenn drin geblättert wird, wenn drin gelesen wird. Bücher, die digitalisiert werden, müssen nicht mehr als physische Objekte in die Lesesäle gebracht werden. Das heißt, Digitalisierung ist auch Bestandsschonung. Und der dritte Aspekt, der für uns auch ganz wesentlich war für diese Entscheidung, ist, wir im Falle einer Katastrophe, ich habe vorhin vom Brand in der Hofburg erzählt, es ist zum Glück nichts passiert und wir wollen auch Katastrophen nicht herbeireden, aber denken Sie an den Brand der Herzogin Anna Amalienbibliothek in Weimar vor einigen Jahren, wo 30.000 wertvollste Bücher, Unikate ein Opfer der Flammen wurden, Inhalte, die nie wieder rekonstruierbar sind. Denken Sie an den Einsturz des Stadtarchivs in Köln, auch dort Inhalte nicht mehr rekonstruierbar. Vieles oder das meiste war nicht digitalisiert. Das heißt, im Falle einer Katastrophe hätten wir zumindest die Inhalte gerettet. Aber der große Vorteil ist, dass wir diese Inhalte zu möglichst vielen Menschen oder zumindest allen, die einen Internetzugang haben, weltweit kostenfrei zur Verfügung stellen können und dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit in diesen Büchern lesen wird können. Wir haben bereits die ersten 15.000 Bücher digitalisiert, 1.000 sind bereits über Google Books abrufbar. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass Google kein Monopol hat, sondern dass diese Inhalte auch über die digitale Bibliothek der österreichischen Nationalbibliothek abrufbar sein werden. Ab nächsten Jahr beginnen wir damit und dass diese Inhalte auch in eine europäische digitale Bibliothek, die gerade im Aufbau begriffen ist, abrufbar sein werden über die sogenannte Europeana. Das ist unser größtes Digitalisierungsprojekt, das wir zurzeit im Haus haben. Wir haben aber auch noch viele andere, zum Beispiel ein großes Zeitungsdigitalisierungsprojekt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir jedes Jahr aus unserem historischen Zeitungen- und Zeitschriftenbestand 1 Million Seiten digitalisieren. Wenn Sie heute die Wiener Zeitung von 1703 lesen wollen, da ist sie zum ersten Mal erschienen, dann müssen Sie nicht mehr vielleicht von Vorarlberg nach Wien in die Nationalbibliothek fahren und sie sich ausheben lassen oder auf Mikrofilm lesen, sondern Sie können das, wenn Sie bei uns in Anno, das heißt Austrian Newspapers Online, über unsere Homepage einsteigen, tun. Das ist ein riesiger Schritt in Richtung mehr Service für alle Benutzerinnen und Benutzer der Bibliothek. Wir haben in diesem digitalen Zeitungslesesaal täglich bereits 2.400 Leserinnen und Leser doppelt so viele als in unseren physischen Lesesälen. Und wir wissen, dass diese Leute mindestens 10 Seiten lesen. Das heißt, das wird angenommen. Wir kriegen von der Wissenschaft, von den Wissenschaftlern ganz positive Rückmeldungen, weil das einfach das Arbeiten ungemein erleichtert. Wir haben zum Beispiel das größte Fotoarchiv Österreichs an der Österreichischen Nationalbibliothek. Wir haben bereits an die 300.000 historische und zeitgenössische Fotografien digitalisiert. Auch das ist für viele Menschen eine ganz großartige Sache, wenn sie heute Bilder suchen, alte Ansichtskarten von ihrem Heimatort oder Bilder aus dem Alltag eben Österreichs von vor 50 Jahren, dann können Sie vieles schon über unser Bildarchiv Austria, so nennen wir unsere Bildplattform, finden. Sie können das auch bestellen, es wird auch im On-Demand-Verfahren, falls es noch nicht digitalisiert ist, Ihnen zugeschickt. Also das sind ganz große Vorteile, die eben auch, also und Services, die auch genutzt werden. Oder wir haben den größten Plakatbestand an der Österreichischen Nationalbibliothek mit über 100.000 Plakaten. Seit dem Ersten Weltkrieg werden die gesammelt, vor allem politische Plakate. Hier haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2012 alle 100.000 Plakate digitalisiert haben. Auch das wieder im Bereich der Bestandsschonung eine große Unterstützung. Plakate haben oft riesige Formate, wenn man sie in die Lesesäle bringt, reißen sie ein, also werden einfach kaputt. Durch die Digitalisierung können wir die physischen Objekte schonen und die digitalen Images zur Verfügung stellen. Und da gibt es noch viele weitere Beispiele. Das, was wir vor anderthalb Jahren auch begonnen haben, und das, auch das ist etwas, dem sich Bibliotheken, vor allem wenn sie Archivfunktionen haben, wie Nationalbibliotheken, zu stellen haben, ist, dass wir seit anderthalb Jahren auch das österreichische Web sammeln. Also alles, was auf der AT-Domain erscheint, alles mit Einschränkungen, wird mittlerweile gesammelt. Wir sehen das einfach als eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir haben jetzt 20 Jahre das Internetzeitalter und 20 Jahre sind diese Inhalte, die im Netz waren und wieder verschwunden sind, sind eigentlich verloren gegangen. Wir haben über eine Novelle zum Mediengesetz erreicht, dass wir nun auch diese Inhalte an der Österreichischen Nationalbibliothek sammeln können. Jetzt werden Sie sich fragen, ja, muss man das wirklich alles sammeln? Es gibt auch so viel Schrott im Internet, muss man das wirklich alles sammeln? Das wäre einerseits auch deshalb nicht möglich von den Speicherkapazitäten, wenn wir wirklich jeden Tag und alles sammeln würden. Wir machen das so, dass wir einmal im Jahr zu einem bestimmten Datum, das ist durch Zufall ausgewählt, zum Beispiel der 11. April, mit einem Crawl über die gesamte AT-Domain gehen und alles sammeln, was an diesem Tag auf der AT-Domain drauf ist. Damit haben wir sozusagen ein Zustandsprotokoll und es geht einfach darum, und das sehen wir als Verantwortung für spätere Generationen, dass man auch in 100 Jahren dann noch sagen kann, wie hat die Republik Österreich im Jahr 2011 funktioniert, wie hat diese Republik getickt, wie ist da gearbeitet worden. Und wir sagen immer Leute, ja, aber da, wie gesagt, da sind ja Inhalte drin, die überhaupt nicht anspruchsvoll sind, die nicht qualitätsvoll sind. Das, was ich lernen musste, auch als ich an die Nationalbibliothek gekommen bin, ist, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare nicht zu beurteilen haben, was gut oder was schlecht ist, also nicht Qualitätskriterien beim Sammeln anzulegen haben, sondern dass einfach gesammelt werden muss, und zwar alles. Denn wir merken doch auch heute, oder Historikerinnen und Historiker, die zum Beispiel im 18. Jahrhundert forschen, sagen uns, dass sie oft aus Texten, aus der Alltagsgeschichte wesentlich mehr Erkenntnisse lukrieren können als aus hochanspruchsvollen wissenschaftlichen Texten. Wir kennen das zum Beispiel von den Papyri, wo wir genau erfahren, wie viel Steuern im römischen Ägypten gezahlt wurden, was ein Kilo Brot gekostet hat oder ein paar Schuhe oder so weiter. Also wir können so aus einfachen Texten oft ganz große Erkenntnisse gewinnen. Und deshalb können beim Sammeln diese Differenzierungen nicht gemacht werden. Das, was wir auch noch sammeln seit einem Jahr, sind sogenannte Born Digital Medien, also alles, was nur mehr online erscheint. Vieles erscheint heute nicht mehr in physischer Form, nicht mehr in Buchform. Viele wissenschaftliche Publikationen, wissenschaftliche Zeitschriften werden nur mehr online publiziert. Auch das ist bis jetzt verloren gegangen. Das wird von uns, so es in Österreich produziert wird, auch von der österreichischen Nationalbibliothek nun gesammelt. Also das heißt, auf der einen Seite sehen wir es als unsere Aufgabe, alle Inhalte, die bereits da sind, in physischen Objekten zu digitalisieren und zugänglich zu machen, aber auch die Online-Informationen zu sammeln. Und wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, ob es vorstellbar ist, dass irgendwann alle Inhalte der österreichischen Nationalbibliothek über Internet zur Verfügung gestellt werden können, dann hätte ich damals gesagt, undenkbar, ist nicht möglich. Wenn Sie mich heute fragen, dann sage ich, ja, das ist möglich. Wir können in 6 Jahren 600.000 Bücher digitalisieren. Und mit diesen 600.000 Büchern und dem, was wir sonst noch digitalisieren, haben wir dann ungefähr 14% unseres Bestandes digitalisiert. Also ohne Google waren es bis jetzt knapp 1%, obwohl wir gefühlt schon sehr viel getan haben, auch sehr viel Geld investiert haben. Und mit dem Geld, das ist auch so eine Sache. Wir machen das hauptsächlich über Sponsoring, über Mittel, die wir uns halt zusätzlich erwirtschaften, vor allem also über Sponsoring. Und also mit Google sind es dann 14% unseres Bestandes. Das heißt, da liegt noch einiges vor uns. Wobei wir im Moment nur an die Digitalisierung von urheberrechtsfreien Beständen denken. Das ist ja selbstverständlich, weil das Recht der Autorinnen und Autoren, das Urheberrecht natürlich geschützt werden muss und das ist überhaupt keine Frage. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, bei der Webarchivierung muss natürlich auch das Urheberrecht geschützt werden. Hier ist es im Mediengesetz so festgelegt, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel vom letzten Jahr die Bundespräsidentenwahl, die wir schon über das Web auch gesammelt haben, einsehen wollen, dann müssen Sie an die österreichische Nationalbibliothek kommen und können das nur von einem bestimmten Computer aus einsehen. So wie Sie eben auch ein Buch nur an der Bibliothek lesen können. Also damit ist das Urheberrecht eben auch geschützt. Aber uns geht es in dem Fall vielmehr darum, dass es nicht verloren geht. Und weil ins Internet können Sie auch privat einsteigen von zu Hause aus, um diese AT-Domain auch sich anzuschauen. Ja, das wäre jetzt einmal ein, glaube ich, von der Zeit, ja, eine ideal. Halbe Stunde ideal. Ich werde damit einmal jetzt abschließen. Ich nehme an, dass da auch noch Fragen kommen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr für den Vortrag. Es ist jetzt dann an Ihnen Fragen zu stellen. Ich nehme mir trotzdem frech die Frage da hinten, ich glaube, die erste Frage selbst heraus. Können Sie das Unbehagen nachvollziehen, dass man sich bei diesem Projekt des Private-Public Partnership Google ausgewählt hat oder dass Google das angeboten hat? Das ist ja, also ich möchte jetzt nur ganz kurz anreißen, das werden wir noch näher diskutieren müssen, aber er hält den Eindruck, dass jetzt verschleudern wir unsere Kultur, unsere nationale Identität an das Internet. Also ist dieses Unbehagen an Google für Sie nachvollziehbar?
Sie haben jetzt das Wort verschleudern verwendet. Und das hat zu mir auch jemand gesagt. Das hat zu mir jemand gesagt, dass wir das ganze Wissen verschleudert. Und ich habe gesagt, Wissen, das ist das einzige Gut, das man verschleudern muss. Ja, wir verschleudern kein Geld, wir verschleudern nicht andere Sachen, aber Wissen ist dazu da, um es zu verbreiten, um es zugänglich zu machen, um es zu verschleudern und möglichst vielen, vielen Menschen den Zugang zu Wissen und zu Information zu geben. Und das ist damit abgedeckt.
Mhm. Da hinten war die erste Frage.
Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie im Jahr ca. 50.000 Bücher und wahrscheinlich noch viel mehr Zeitschriften physisch sammeln müssen. Nun, was heute publiziert wird, existiert ja schon lange Zeit als digitale Ausgabe vorher, bevor es physikalisch dann auf Papier gedruckt wird. Wäre es nicht sinnvoll, einfach nur die digitale Kopie sozusagen aufzuheben und die physische zu vergessen? Oder ist das im Gesetz noch nicht vorgesehen?
Das ist einerseits im Gesetz nicht vorgesehen, aber das wäre kein Grund. Denn Gesetze, das wäre ja auch meine Aufgabe sozusagen als Lobbyistin dann, die Gesetzgeber dahingehend zu motivieren, dass man so ein Gesetz auch ändert. Wir haben ja auch das Mediengesetz ändern können, um Born Digital Medien zu sammeln. Nein, aber es gibt international über die UNESCO auch einen Grundkonsens, dass es zumindest eine Bibliothek in einem Land geben soll, und das sind die Nationalbibliotheken, darauf hat man sich geeinigt, die auch von jedem Exemplar ein physisches Objekt sammeln. Man könnte sich heute die Frage stellen, ob jedes Landesarchiv, ich weiß nicht, ob jemand von einem Landesarchiv jetzt hier ist, noch jede Zeitung, die in Oberösterreich erscheint, noch physisch sammeln muss, weil die Nationalbibliothek ja auch die Bundesländerzeitungen sammelt. Diese Frage könnte man sich stellen. Wird vielleicht jemand, wenn jemand aus einem Landesarchiv hier ist, vielleicht eine gegensätzliche Meinung haben? Das kann man diskutieren. Aber diesen Grundkonsens weltweit gibt es, dass man zumindest ein physisches Objekt auch sammelt. Es gibt zum Beispiel bei mittelalterlichen Handschriften gibt es sowas wie eine Einbandkunde, also wo man auch den Einband wissenschaftlich bearbeitet, wo man das Papier beurteilt, wo man aus diesen physischen Objekten auch Erkenntnisse erzielen kann, die über den Inhalt, also vom Formalen her, die über das Inhaltliche hinausgehen.
Ja, was mich ein bisschen gestört hat, es wird zunächst einmal eine digitale Ausgabe auf Papier gedruckt. Dann wird das von der Nationalbibliothek gesammelt, wieder eingescannt und vielleicht wieder digitalisiert. Lassen Sie sich diese Medien wenigstens digital übermitteln, oder?
Nein, das ist technisch noch nicht möglich, weil diese Verlage alle unterschiedliche Formate haben. Also so weit sind wir technisch noch nicht. Wir arbeiten aber daran mit den Universitäten im Bereich der Dissertationen. Hier ist es einfacher und überschaubarer mit diesen 21 Universitäten. Also Dissertationen sammeln wir teilweise schon digital.
Okay.
Aber das ist eine Frage, ich würde sagen, von ein paar Jahren, dass wir hier technisch auf dem Stand sind.
Weil ich jetzt schon im Besitz des Mikrofons bin, Sie haben sehr viele alte Schätze, die Sie konservieren, erhalten müssen. Und Sie wollen andererseits wieder viele Inhalte ins Netz stellen. In welchem finanziellen Verhältnis bewegt sich diese Konservatortätigkeit zur Publikationstätigkeit? Kann man das grob abschätzen?
Sie meinen, wie viel Geld wir für Restaurierung ausgeben? Das kann ich Ihnen nur in Woman oder Manpower sagen. Wir haben 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Institut für Restaurierung. Und das finanzieren, diese Mitarbeiter finanzieren wir großteils über die Buchpatenschaft. Das ist eine Sponsoring-Aktion. Menschen können eine Patenschaft für alte Bücher übernehmen. Das kostet 500 €. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und wir haben bereits 6.000 Buchpatinnen und Buchpaten. Der letzte war Kardinal König. Der 6.000. war Klaus-Maria Brandauer im Herbst. Also auch viele Menschen mit einer gewissen Vorbildfunktion. Und über diese Gelder finanzieren wir nicht zur Gänze, aber doch viele dieser Stellen. Also 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu auf der anderen Seite. Ich habe gesagt, das Gut, 600.000 Bücher würde ungefähr 40 Millionen Euro kosten. Ich kann Ihnen das vereinfacht so herunterbrechen, dass es pro Buch, ein Buch zu digitalisieren und im Volltext zugänglich zu machen, kostet, je nach Umfang, zwischen 50 und 100 €. Wenn Sie jetzt einen Durchschnittspreis von 70 € nehmen und das mal 600.000 multiplizieren, dann kommen Sie auf die 40 Millionen Euro.
Danke.
Zweite Frage war da, die dritte und die vierte da drüben.
Breitl, bitte. Es gibt also auf Bundesebene die österreichische Nationalbibliothek. Dann gibt es auf Landesebene, zumindest in Oberösterreich, nicht nur eine oberösterreichische Landesbibliothek, sondern auch ein Landesarchiv. Ich nehme an, das ist auch eine Einrichtung des Landes Oberösterreich, sonst wird es nicht so heißen. Wo ist die Abgrenzung zwischen jenen Urkunden, die einerseits im Landesarchiv gesammelt werden, andererseits von den Landesbibliotheken, und wie lange besteht Urheberrechtsschutz auf jene Werke, wo das zumindest eine gewisse Zeit eben zum Schutze der Autoren eingeführt worden ist? Und ich bin etwas darüber verwundert, dass eine öffentliche Wahl wie die Bundespräsidentenwahl, dass die beziehungsweise deren Ergebnis, dass die nur auf einem einzigen Computer ihres Unternehmens eingesehen werden kann. Warum das?
Okay.
Das ist ja eigentlich ein Bundes, das muss so in Form eines Bundesgesetzes der Republik Österreich veröffentlicht werden, und seit mindestens 10, 15 oder 20 Jahren werden diese Bundesgesetzblätter nimmer von der Staatsdruckerei in schriftlicher Form ausgedruckt, sondern in elektronischer Form den Interessenten dargeboten.
Gut, das waren jetzt drei Fragen. Das Abgrenzung, Nationalbibliothek und Landesarchive. Ich kann vielleicht noch einmal in den Zeitungen deutlich machen, Landesarchive sammeln alles, was für das jeweilige Bundesland relevant ist und was im jeweiligen Bundesland erscheint. Also Oberösterreich hat vielleicht hat ein paar Verlage, den Trauner Verlag, alles, was im Trauner Verlag erscheint, wird auch in der Landesbibliothek oder auch im Landesarchiv gesammelt. Das Neue Volksblatt, die Oberösterreichischen Nachrichten, ich will jetzt niemanden vergessen, die Rundschau und so weiter, werden im Oberösterreichischen Landesarchiv gesammelt. Die Österreichische Nationalbibliothek sammelt alles. Also die sammelt auch die Bücher des Trauner Verlags, sammelt auch die Oberösterreichischen Nachrichten, aber darüber hinaus auch die Tiroler Nachrichten, die Vorarlberger Nachrichten, den Stand, die Presse und so weiter. Das ist sozusagen die Unterscheidung. Die zweite Frage war Urheberrecht. Urheberrecht gilt 70 Jahre nach dem Tod der Autorin oder des Autors. Dann erlischt das Urheberrecht. Und die dritte Frage, das ist richtig, Sie haben vollkommen recht, das kann man einteilen, aber in der Österreichischen Nationalbibliothek, und ich spreche jetzt nur über die Webarchivierung. Das, was auf der AT-Domain, was von uns gesammelt wird, das kann man nur bei uns auf einem Computer einsehen. Ob Sie jetzt über andere staatliche Stellen das auch, aber ich glaube, die machen keine Webarchivierung. Ob das dann noch gesammelt wird, auch in 10 Jahren noch einsehbar ist, das glaube ich nicht.
Bitte.
Also da ist es halt so lange dort, bis es irgendwer löscht, ja?
Könnten Sie bitte ein bisschen was sagen über die Technik des Einscannens? Es gibt ja da angeblich so tolle Apparate, die speziell bei alten Büchern mit irgendwelchen Saugnäpfen umblättern. Wie geht das?
Ich darf Ihnen nichts über das Digitalisierungszentrum von Google sagen. Das unterliegt einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Aber ich kann Ihnen gerne etwas sagen über Techniken, wie wir sie, wir digitalisieren ja auch bei uns im Haus sehr viel, anwenden. Wir haben dieses System der Saugnäpfe nicht, das gibt es aber. Es gibt auch Robotersysteme, die, wo also nicht mehr Menschen, sondern Roboter blättern. Nachdem wir aber im Haus hauptsächlich sehr wertvolle Handschriften digitalisieren, die wir auch nicht außer Haus geben wollen, werden hier sehr schonende Digitalisierungsverfahren angewandt, wo die Bücher auch nicht so platt einfach hingelegt werden, sondern auf Schaumstoffmatten liegen, die schräg sind, dass das Buch nicht ganz auseinanderkippt, dass die Einbände nicht kaputt gehen. Und hier wird schon geblättert und mit Oberlichtscans gearbeitet. Ja, aber es gibt hier schon sehr viele technisch, vor allem für die Massendigitalisierung. Bei der Zeitungsdigitalisierung läuft das schon wieder ganz anders, wo man auf das physische Objekt nicht so große Rücksicht nehmen muss.
Ja, Dankeschön.
Bitte.
Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt alles digitalisiert wird, dass dann die physischen Objekte immer irrelevanter werden, weil es viel bequemer ist, wenn man das online einsehen kann. Wie schützen Sie die digitalen Ausgaben davor, dass das irgendwer verändert?
Ja, also einerseits, also vielleicht darf ich auch ganz kurz sagen, wir haben einen Großteil unserer Webarchivierung, die Archivierung an das Bundesrechenzentrum ausgelagert, weil das Bundesrechenzentrum für uns ein Partner ist, der, sage ich einmal, nachhaltig agiert. Das Bundesrechenzentrum sammelt auch die Daten der Republik, also auch das Innenministerium, das Justizministerium, das Bundeskanzleramt und so weiter, lagern ihre digitalen Daten ans Bundesrechenzentrum aus, und es ist davon auszugehen, dass diese Institution im Gegensatz zu einem privaten Unternehmen auch langfristig erhalten bleibt. Ja, das ist einmal ein wichtiger Punkt. Die Daten werden auf Festplatten gespeichert, sie werden noch einmal gespiegelt, und dann wird das Ganze noch einmal auf Bändern gespeichert, also eine dritte Sicherheit. Und diese Bänder werden im Bunker der Republik in St. Johann im Bongau, weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben, sein Bunker, wo sich, hört man immer, die, ja, wo auch die Regierung zurückziehen würde bei irgendeinem atomaren Anschlag. Und ich habe das einmal gesehen, also da gibt es tatsächlich Schlafkojen und so weiter, ein Ministerratszimmer. Also diese Bänder werden dort gelagert.
Aber wie kann ich als normaler Bürger sicherstellen, dass die, so sie digitalisieren, in 10 Jahren immer nur das Gleiche ist? Ich meine, da muss ich total auf die Regierung vertrauen und das würde ich nicht.
Naja, auf was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Na, da müsste ich der Republik vertrauen und das würde ich persönlich nicht machen.
Oder Google. Naja, mit Google hat das jetzt nichts zu tun, weil Google digitalisiert ja nur die urheberrechtsfreien Werke. Sie meinen jetzt eher Sachen von den Born Digital, also von der AT-Domain, das meinen Sie?
Nein, die Bücher selbst, dass da nicht irgendwelche Zahlen zum Beispiel in einem Buch auf einmal verändert werden und wenn man dann 20 Jahre später reinschaut, sind die Fakten ein bisschen optimiert.
Ich glaube, das geht nicht. Aber bitte, was kann man? Ja, das kann man schon, aber ich glaube, das ist auch gesichert. Aber das, also ich bin sicher, dass das nicht geht, aber da müsste ich jetzt auch unsere Techniker fragen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten.
Ich könnte es vielleicht.
Ich bin keine Technikerin. Ja.
Könnte Ihnen behilflich sein. Die arbeiten mit Wasserzeichen.
Wasserzeichen, das ist es, ja genau.
Und
ja.
Dadurch ist ja. Es nicht veränderbar.
Genau.
Frau Direktor, was anderes. Der ORF verwendet schon seit Jahrzehnten jetzt das Archiv immer wieder überspielen,
ja.
Weil wir wissen, dass diese digitalen Elemente, CD, DVD und so weiter, nicht langlebig sind, sondern nur einen beschränkten Zeitraum haben. Mhm. Wie wollen Sie sicherstellen, auch immer wieder durch Überspielungen, dass das erhalten bleibt?
Wir machen das genauso. Also wir haben ja auch, wir unterscheiden, wir haben auf der einen Seite auch sehr viele audiovisuelle Medien, die wir alle digitalisieren. Wir haben ja unser Literaturarchiv, da haben wir zum Beispiel die ganzen Kassetten von den Lesungen von Ernst Jandl oder in unserer Musiksammlung Schellacks, Schallplatten und so weiter. All das wird digitalisiert, da sind wir schon dabei, wir haben schon sehr vieles gemacht. Und unsere Digitalisate werden immer wieder überspielt. Es wird immer wieder kontrolliert.
Also immer wieder,
ja.
So wie beim Ort.
Genau, immer Backups
jetzt
gemacht.
Jetzt eine abschließende Frage von mir. Wenn Sie den Connex mit Google haben, ist auch sichergestellt, dass Google daraus kein Geschäft macht?
Ja, das ist sichergestellt. Also es sind mehrere Dinge sichergestellt. Erstens, das habe ich schon erwähnt, Google hat kein Monopol. Das zweite ist, und das ist jetzt der Punkt, den Sie ansprechen, Google muss diese Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen. Also das ist für alle Menschen immer kostenfrei. Das war ganz ein wesentlicher Punkt in den Verhandlungen. Google könnte, das tun sie zwar im Moment noch nicht, aber sie könnten Werbung machen auf der Seite. Wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht Werbung, ja, das könnte man machen. Aber wenn jemand sagt, das will er nicht, dann kann er immer noch über die digitale Bibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek in diese Inhalte hineingehen oder über Europeana. Aber sie müssen es kostenfrei zur Verfügung stellen. Da war eine Frage.
Ja, ich bin nicht so einseitig euphorisch, was die Digitalisierung betrifft und alles über Internet. Ich meine, ich finde es toll, dass es die Möglichkeiten gibt und dass das gemacht wird. Aber wenn ich in eine Bibliothek gehe oder in ein Archiv, freue ich mich, dass ich mir Sachen direkt aus dem Regal holen kann oder mir alte Zeitschriften bringen lassen kann. Ich finde es auch nicht immer bequemer, alles am Bildschirm. Also ich habe gerne ein Buch in der Hand, da kann ich drin blättern, vor, zurück. Das geht viel leichter als da im Internet da herum, ja. Sie haben gesagt, gewisse Dinge werden wir dann nicht mehr so herausholen müssen, weil die sind dann digitalisiert. Andererseits ist das dann eine Einschränkung für den Benutzer, der da hingeht und sich die Sachen direkt anschauen will, oder? Gibt es da dann in Zukunft mehr Beschränkungen? Kann man sich die Sachen dann immer so anschauen wie jetzt?
Naja, es ist so. Ich meine, ich gebe Ihnen recht, dieses Erlebnis in einer Bibliothek zu sitzen, diesen physischen Ort, dieses haptische Erlebnis des Buches auch, das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. Und es gibt immer einen Unterschied zwischen, oder es gibt sowas wie die Aura des Originals und ein Digitalisat kann nie die Aura eines Originals haben. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, und wir sprechen hier ja vor allem von den alten Beständen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir die urheberrechtsfreien Bestände digitalisieren, Bücher von 1500 bis circa 1800. 1970. Das sind natürlich schon Bücher, die durch die Entlehnung auch Schäden bekommen. Also hier werden wir schon ganz klar die Entscheidung treffen, dass die nur mehr bei besonderem wissenschaftlichem Interesse auch als physische Objekte in die Lesesäle gebracht werden. Sonst nicht mehr. Aber alle anderen, die, wo das Urheberrecht noch gilt, die werden nach wie vor in die Lesesäle gebracht werden.
Alte Zeitungen, Zeitschriften.
Werden nicht mehr. Aber das tun wir jetzt schon nicht mehr, weil die Zeitungen sind ja schon vor vielen Jahren mikroverfilmt worden. Das heißt, sie werden in kaum irgendwelchen Bibliotheken noch alte Zeitungen auf die Lesetische bekommen, sondern da müssen sie die Mikrofilme anschauen. Das ist allerdings sehr mühsam, da ist natürlich so ein Digitalisat wesentlich besser.
Ja, ich habe an der Universitätsbibliothek Innsbruck seinerzeit schon mir alte Zeitungen angeschaut, so um 1900.
Ja, da waren sie noch nicht mikroverfilmt, nehme ich an. Das gibt's auch, ja. Aber das wird nicht mehr der Fall sein. Bibliotheken werden das letztendlich auch nicht mehr finanzieren können. Einerseits sollen sie digitalisieren, aber der Service natürlich, diese Bücher aus den Magazinen zu holen. Das sind, wenn Sie sich vorstellen, wir haben 1000, oder jetzt sind schon über 1000 Leserinnen und Leser täglich, die können bis zu 10 Bücher bestellen. Das heißt, da steht ein enormer Aufwand dahinter, eine enorme Logistik, dass das täglich in die Lesesäle gebracht wird, aus diesen Tiefspeichern, dass das wieder zurückgebracht wird, dass das richtig eingeordnet wird und so weiter. Auf der anderen Seite sollen wir digitalisieren. Also alles wird nicht mehr möglich sein. Aber es gibt ja auch immer wieder die Frage, ja, wird es in Zukunft die Bibliothek als physischen Ort überhaupt noch geben? Und da sage ich Ihnen ganz klar, ja, ja. Es wird die Bibliothek als physischen Ort noch geben. Wir haben, obwohl wir immer mehr Inhalte über das Netz darstellen, in den letzten Jahren ganz stark steigende Leserinnen und Leserzahlen. Jetzt kann man sagen, ja, warum? Die Zeitungen können Sie jetzt großteils schon im Netz lesen. Warum kommen die Leute noch in die Bibliothek? Und ich glaube einfach, es gibt so etwas wie einen dritten Ort, den die Menschen suchen. Nicht? Wir haben eine Wohnung oder ein Haus, in dem wir leben. Wir haben einen Arbeitsplatz. Das ist auch ein Ort, wo wir hingehen, wenn wir einen haben. Und dann gibt es sowas wie einen dritten Ort. Das kann ein Kaffeehaus sein. Das kann ein Ort sein wie hier, wo man sich jeden Montag jeden Montag trifft. Und das können auch Bibliotheken sein. Und wir leben in einer Zeit, in einer zwar sehr kommunikativen Zeit, aber wir kommunizieren äußerst anonym über das Internet. Wir sehen keine realen Menschen mehr oder nur mehr selten. Das heißt, dass die Sehnsucht der Menschen, an Orte zu gehen, wo sie reale Menschen treffen, glaube ich, größer wird. Und irgendjemand hat einmal gesagt, und das hat mir so gut gefallen, Bibliotheken haben auch eine Dorfbrunnenfunktion. Und wir erleben das. Also wir haben so viele junge Menschen, die einfach kommen, die verabreden sich international. Also die gehen dahin zum Lernen, zum Forschen, zum Arbeiten, tun für ihre Seminararbeiten. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch eine Leselounge eingerichtet, setzen sie sich dorthin, trinken einen Kaffee, unterhalten sich, sitzen in großen Gruppen zusammen oder draußen auf der Stiege, rauchen eine Zigarette oder trinken einen Kaffee oder wie auch immer. Aber das sind, und ich meine, Sie haben auch gesehen, und deswegen war mir auch wichtig, Ihnen diesen Film zu zeigen. Ich glaube, das, was auch so wichtig ist, ist, dass wir dieses Bild, oder das war mir so wichtig, wie ich in die Nationalbibliothek gekommen bin, haben immer Leute gesagt, naja, halt ein bisschen verstaubt. Ja. Und mir war es so wichtig, dass wir diesen Begriff des Verstaubten wegkriegen. Ich weiß nicht, ob Sie es in dem Film gesehen haben. Die haben enorm viel in den letzten Jahren investiert in Umbauten, in neue Einrichtungen, in Modernität. Und ich behaupte einfach, wir haben zum Beispiel eine Leselounge, da haben wir Wittmann-Sofas. Jetzt kann man sagen, das hat uns übrigens Wittmann gesponsert. Ja, aber jetzt kann man sagen, das ist ja viel zu teuer und warum brauchen junge Menschen Wittmann-Sofas? Und ich behaupte, dass wir auch als Respekt gegenüber diesen jungen, Großteil sind nicht nur junge Menschen, aber 70% sind Studentinnen und Studenten, auch als Respekt gegenüber diesen jungen Menschen ihnen eine Umgebung bieten, die auch ästhetisch anspruchsvoll ist. Und meine Erfahrung ist, dass eine ästhetisch anspruchsvolle Umgebung die Menschen auch dementsprechend agieren lässt. Da werden nicht Wände angezeichnet, man geht auch entsprechend damit um. Und wir wollen hier wirklich auch einen Kontrapunkt setzen, auch teilweise zu den Universitäten, wo die Mittel fehlen, wo die Leute einfach diese Umgebung oft nicht mehr vorfinden. Und ich glaube, auch das ist mit ein Grund, warum wir so steigende Zahlen haben. Und deshalb wird es den Ort, den physischen Ort als Bibliothek, zumindest als Treffpunkt des Lernens, auch des Forschens, des Arbeitens, immer wieder auch geben. Das wird nicht verloren gehen.
Kepler-Salon wird auch nicht angeschmiert, die Wände.
Genau, ist ja auch schön hier. Ne?
Ja. Da hinten war eine Frage.
Ja. Ich möchte ein bisschen dort anschließen, was Sie jetzt am Schluss schon so angesprochen haben, und zwar diese Identitätsstiftung, wie Sie sagen, dass die Nationalbibliothek eine ganz wesentliche Rolle hat. Wie kann das zukünftig im Internetzeitalter funktionieren, wenn die Daten eigentlich so digital sind?
Weil die Daten so?
Digital sind. Identität ist ja. Das Internet. Was werden Sie da tun, um auch dort dieser Rolle gerecht werden zu können?
Naja, ich glaube, das hat nicht unbedingt damit zu tun, wie Inhalte vermittelt werden, sondern das hat mit den Inhalten auch zu tun, Identität. Und indem wir unsere Bücher, die von österreichischen Autorinnen und Autoren geschrieben werden, aber auch von migrierten Menschen mit Migrationshintergrund, die hier leben, die ihre Art der Kultur einbringen. Also das alles hat ja mit unserer Identität auch zu tun. Und diese Dinge, ob Sie die im Internet lesen oder ob Sie sie auf einem Lesepult in einer Bibliothek lesen, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Den würde ich jetzt nicht sehen. Also Identität ist ja nicht nur ein Gebäude. Ein Gebäude verschafft ja keine Identität, sondern das, was drinnen ist, die Inhalte. Es kann auch ein Computer ein Gebäude sein, und das, was drinnen ist, kann auch eine Identität vermitteln.
Da war eine Frage.
Ja, und zwar, Sie haben gesprochen auch von den jungen Leuten. Wie ich meine Diplomarbeit geschrieben habe vor 6 Jahren, da war es üblich, dass man auch die Diplomarbeit, dass man Belegsexemplar an die Nationalbibliothek abliefert. Ich habe dann vor kurzem mit Interesse festgestellt, das gibt es nicht mehr. Jetzt würde ich fragen, was da der Hintergrund war, also für Dissertationen schon noch, für Diplomarbeit nicht mehr. Hat man erkannt, dass das Niveau sinkt oder
ist das plagiiert? Nein, das
die war so schlecht.
Selbst wenn es so wäre, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir nicht nach Inhalten beurteilen. Nein, das war einfach eine Entscheidung von mir, dass wir das nicht mehr machen. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir uns hier auch international orientiert haben. Die meisten Nationalbibliotheken weltweit sammeln nur die Dissertationen. In Österreich war es anders üblich. Aber nachdem jetzt auch die Fachhochschüler Diplomarbeiten machen, nachdem die pädagogischen Hochschulen jetzt Universitäten werden, Diplomarbeiten schreiben, wäre das einfach so viel geworden, dass wir einfach diese Entscheidung getroffen haben, auch in dem Wissen, dass ja die Universitäten diese Diplomarbeiten sowieso sammeln und sie sowieso da sind.
Seit wann ist das?
Diese Entscheidung habe ich vor 2 Jahren getroffen.
Dann ist meine noch drinnen.
Könnte sein, ja.
Nicht gut ist. Ja. Wegen mir muss es nicht mehr drin bleiben. Bitte.
Heute sind ja eh manche froh, wenn sie nicht mehr aufgestellt sind.
Mit dem 2A-Bus fahre ich sehr gerne durch die Hofburg, und die Nationalbibliothek betrete ich eigentlich immer mit einem gewissen Respekt zu alle paar Jahre. Meine Enkelkinder sind jetzt im Kindergartenalter. Glauben Sie, dass diese Generation in einigen Jahrzehnten noch ein physisches Buch am Nachtkastel hat?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich sage Ihnen jetzt meine, ob sie richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das physische Buch also wenn Sie jetzt von Ihrem Enkelkind sprechen, dann muss man vielleicht sagen, in 15 Jahren oder in 20 Jahren, dass das physische Buch nicht mehr das Leitmedium sein wird, so wie es jetzt noch der Fall ist, sondern dass das in 20, 30 Jahren das E-Book das Leitmedium sein wird. Aber das physische Buch wird nicht verloren gehen, so wie die Fotografie nicht die Malerei ersetzt hat oder das Kino, das Fernsehen nicht das Kino. Das heißt, es wird immer Menschen geben, die ein physisches Buch lesen und andere, die E-Books lesen. Aber es wird sich umkehren, denke ich. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe 3 Neffen, die in Wien studieren, und ich habe mir gedacht, ich schenke Ihnen zum Beginn des Studiums ein Zeitungsabo. Und doch, das ist was Gescheites. Und Sie können sich's aussuchen, welche Zeitung. Und Sie sind politisch gut informiert und ist auch interessiert. Aber Sie haben das freundlich abgelehnt, weil Sie Ihre Informationen übers Internet sich holen. Also die ganzen Zeitungen gibt es heute online, und die lesen also keine physische Zeitung mehr. Das wäre jetzt für mich undenkbar. Ja. Ich lese jetzt am Samstag beim Frühstück, habe ich alle Zeitungen am Tisch liegen, und das macht mir eine Freude, auch dieses Haptische, die Zeitung zu blättern, so dort zu sitzen oder im Kaffeehaus. Also ich glaube, es sind viele hier, die das auch so empfinden. Aber eine Generation darunter, ist das ist das eben nicht mehr so.
Mein Mann kauft ca. 100 Bücher im Jahr. Es ist immer nur ein Platzproblem.
Ja.
Aber ich könnte mir nicht vorstellen, ohne die Bücher zu lesen. Ja. Also das nur aus
genau.
den Medien ja. zu haben.
Ja.
Aber vielleicht in einigen Generationen ist das ganz anders. Ne?
Wie gesagt, ich glaube, es wird nicht verschwinden, aber es wird sich schon was ändern. Es wird sich vielleicht umkehren. Danke. Bitte.
Ich muss noch mal ganz kurz zu Google zurückkehren. Inwieweit können Sie da bei dieser Auslagerung oder Digitalisierung an Google auch die Qualitätssicherung gewährleisten? Da war vor ein paar Tagen ein ganz kritischer Artikel im Standard, weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, dass jemand festgestellt hat, dass in Titelseiten vertauscht waren oder so bei der Digitalisierung. Ist da nicht die Gefahr, wenn man es an Google-Mitarbeiter auslagert, dass da die wissenschaftliche Präzision ein bisschen auf der Strecke bleibt?
Naja, ich glaube, es geht hier nicht um wissenschaftliche Präzision, sondern es geht einfach darum, dass jede Seite digitalisiert wird. Jetzt kann es natürlich bei einem Massendigitalisierungsverfahren vorkommen, dass ein Mensch, der umblättert, zwei Seiten erwischt und dass eine Seite nicht digitalisiert wird. Das kann uns, wenn wir das im Haus digitalisieren, genauso passieren. Oder wenn man es in Graz an der Universitätsbibliothek, kann man auch schon was digitalisieren, kann das auch passieren. Also sowas ist bei einem Massendigitalisierungsverfahren. Sowas kann passieren, aber sowas als Argument zu bringen, dass das ganze Projekt deshalb nicht sinnvoll ist, das finde ich also wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber die Qualitätskriterien sind ganz genau festgelegt, aber ich sage jetzt einmal, menschliche Fehler, wie gesagt, dass beim Umblättern zwei Seiten erwischt werden oder dass einmal ein Daumen auf einer Paginierung, also auf der Seitenanzahl drauf liegt und man kann die Seitenanzahl nicht lesen, das kann passieren. Das ist quasi Fließbandarbeit, die Leute machen, ja. Und das ist möglich. Aber das kann bei uns genauso passieren. Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ein physisches Buch in den Lesesaal bekommen, wo eine Seite herausgerissen ist. Das kann Ihnen auch passieren, ja. Das ist, hoffen wir nicht, dass das allzu oft der Fall ist, aber.
In dem Artikel ist ja, ich glaube, von Klaus Theiringer war das im Standard, wo dann selbst die letzte Kolumne gefällt hat.
Ja, das ist menschlich, das ist ja, das kann ja passieren, nicht? Ja.
Und da ist unter anderem auch kritisiert worden, dass die Bücher sehr lange bei der Digitalisierung sind. Was ist da der Durchschnitt? Also es ist da, angeblich hat dann jemand gesagt, in der Außenstelle Theaterwissenschaft, ja, das kann ein Jahr dauern.
Naja, dazu, also jetzt kommen wir in Details. Außenstelle Theatersammlung gehört nicht zur Österreichischen Nationalbibliothek, ja, sondern zum Kunsthistorischen Museum. Das hat der Herr, glaube ich, verwechselt. Aber egal, natürlich sind die Bücher bei der Digitalisierung. Sie sind 6 Wochen nicht da und davor schon müssen sie eine Woche verpackt werden. Wenn sie zurückkommen, müssen sie wieder in die Regale genommen werden. Sie müssen mit Barcodes versehen werden. Das ist ja klar. Wenn ein Buch digitalisiert wird, dann kann man es nicht entlehnen. Natürlich. Soll man deshalb sagen, wir digitalisieren nicht. Ja, das ist natürlich, das ist klar, sonst kann man es nicht digitalisieren. Wenn man 600.000 Bücher digitalisiert, ist eine Zeit lang ein bestimmtes Buch nicht entlehnbar.
Also keine Rede von 1,5 Jahren.
Das ist ja Blödsinn. Das kann man sich ja ausrechnen. Wenn man in 6 Jahren 600.000 macht, dann kann man sich vorstellen, wie viele Tranchen da hingehen müssen und wie schnell die wieder zurückkommen müssen.
Wie schafft man dieses Tranchenweise dorthin geschafft? Oder?
Ja, natürlich. Ja. Sonst schafft man ja dieses Volumen gar nicht. Aber vielleicht ärgert sich jemand, wenn er gerade an dem Tag dieses eine Buch haben will und das ist gerade beim Digitalisieren. Ja, das kann natürlich passieren. Ja. Nein, in Deutschland, in Bayern.
Ja, bitte warten Sie auf das Mikrofon, ja. Sonst ist.
Aber wenn, auch in Wien, wenn man es am Stadtrand machen würde, müssen wir es auch transportieren. Also das ist.
Was nicht ins Mikrofon gesagt wird, wird nicht digitalisiert. Ist ewig verschwunden. Bitte.
Ja, jetzt die Frage gehabt, gibt es Strategien, wie man diese Dorfbrunnenfunktion, also die Bibliothek als Dorfbrunnenfunktion, dieses Wort hat mir recht gut gefallen, gerade für die jungen Leute attraktiv erhält in Zukunft? Also ich denke jetzt eher an kleine Bibliotheken, jetzt nicht an die Nationalbibliothek, sondern wirklich an die Dorfbibliothek oder an die Bibliothek der Stadt Linz oder so.
Naja,
Haben Sie sich überlegt? Ich meine, die Kinder haben ihre Handys, haben Internet, dass sie einfach wirklich in Zukunft auch noch in die Bibliotheken gehen.
Ich glaube, ich bin jetzt sehr weit schon weg von den kleinen Bibliotheken und von den öffentlichen Bibliotheken, aber soviel ich weiß, gibt es sehr viele Vermittlungsangebote. Gerade letztes Jahr hat Ministerin Schmidt 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, dem Büchereiverband Österreichs, der dieses Geld verteilt an öffentliche Bibliotheken in ganz Österreich, auch an kleine Dorfbibliotheken, die gute Vermittlungsangebote machen. Also das wird dann prämiert und dann werden Mittel dafür zur Verfügung gestellt, dass man auch wirklich hier Programme umsetzen kann. Aber das ist sicher, schau, ich glaube, die Erfahrung ist die, dass Kinder bis zum 12., 13. Lebensjahr oder vielleicht bis zum 10., ich weiß es nicht, es sitzen ja einige Lehrerinnen und Lehrer auch hier, die wissen das besser, noch gerne lesen. Dann kommt so eine Phase zwischen 14 und 18, wo sie einfach andere Lebensinteressen haben. Das kann uns vielleicht auch so gegangen. Und da lesen sie dann weniger. Aber ich glaube, jemand, der die Erfahrung gemacht hat oder im Elternhaus die Vorbildfunktion auch gehabt hat, dass gelesen wird, der die Erfahrung gemacht hat, dass Bücher einem etwas geben können, der wird später immer wieder zu einem Buch zurückgreifen. Aus meiner Sicht ist halt die Vorbildfunktion im Elternhaus ganz wesentlich. Was das Elternhaus da nicht leistet, ist halt in der Schule oft sehr schwer aufzuholen. Oder auch Bibliotheken können Angebote machen, aber ich glaube,
dass diese Bibliotheken einfach nicht sterben in Zukunft. Dass die, ja. Die müssen ja einen gewissen Umsatz haben oder eine gewisse Frequenz haben, dass sie einfach erhalten bleiben können.
Natürlich, das ist sicher auch eine Aufgabe, mit der öffentlichen Hand hier Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir in der Nationalbibliothek, bei uns dürfen wir Kinder noch nicht die Bibliothek benutzen, weil wir eine wissenschaftliche Bibliothek sind. Bei uns darf man ab 15 hinein. Aber wir machen ganz viele Vermittlungsangebote für Schulen, und zwar ob der Volksschule. Wir machen jährlich 1500 Führungen nur für Schulklassen. Wir nennen das Wissenswelten, Kinder entdecken die österreichische Nationalbibliothek. Da gibt es Tiefspeicherführungen, da gibt es durch diese musealen Bereiche, die ich da gezeigt habe, Führungen. Da gibt es Führungen durch die Lesesäle, also erlebnisorientierte Führungen. Und die werden enorm gut angenommen. Und damit wollen wir einfach so diese Schwellenangst abbauen helfen, dass die Kinder dann später, wenn sie dann 15 sind, gerne in diese Bibliothek kommen und schon einmal drinnen waren oder auch zu Hause erzählen und dann kommen sie vielleicht am Wochenende noch einmal in den Prunksaal mit den Eltern. Also das wird ganz gut angenommen. Das haben wir vor 3 Jahren gestartet und haben wir gute Erfolge.
Bei uns in Linz wird schon relativ laut darüber nachgedacht, die Stadtbibliothek Geld einzusparen. Spüren Sie auch einen gewissen Spardruck von Seiten des Bundes in der Nationalbibliothek?
Naja, insofern nicht, als wir eine etwas andere Konstruktion haben als die Stadtbibliothek in Linz oder andere Bibliotheken in Österreich. Die österreichische Nationalbibliothek ist ausgegliedert, ist eine wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts. Das heißt, wir sind keine nachgeordnete Dienststelle des Bildungsministeriums mehr, sondern in unserem operativen Geschäft sehr selbstständig. Wir kriegen vom Staat eine Basisabgeltung. Die ist aber im Bibliotheksgesetz verankert, über das Bundesmuseengesetz, das heißt gesetzlich festgeschrieben. Diese Basisabgeltung, in unserem Fall sind das 22 Millionen Euro, ist gedeckelt. Das heißt, wir kriegen keine Erhöhungen. Unsere ganzen Personalkosten, wir haben noch einige Beamtinnen und Beamte, also die Steigerungen werden uns nicht abgedeckt. Aber wir haben die Möglichkeit, durch diese Konstruktion, ähnlich einer GmbH strukturiert, eigene Einnahmen zu erwirtschaften. Und da sind wir sehr kreativ. Wir haben sehr viele Profit Centers aufgebaut. Auch da helfen uns digitalisierte Inhalte wieder sehr. Ich habe vorhin von der Digitalisierung des Fotobestandes gesprochen. Wir haben einen Agenturbetrieb aufgebaut, einen Fotoagenturbetrieb, wo wir Fotos weltweit lizenzieren. Wir haben viele Partner in Italien, in Holland, in Deutschland, wo wir wiederum über ausländische Agenturen unsere Fotos vertreiben und 50% der Erlöse bekommen. Wir haben vor einigen Jahren das gesamte Fotoarchiv des ORF übernommen, wo wir auch diese Fotos vertreiben können. Die Hälfte der Einnahmen kriegt der ORF, die Hälfte bleibt aber bei uns. Das ist ein Beispiel. Sponsoring. Wir haben ein großes Veranstaltungsprogramm, wo wir Räume vermieten, also ein Raumvermittlungskonzept, wo wir jetzt schon akquirieren für Weihnachtsfeier. Wir machen in unserer Bibliothek Dinners für 450 Personen bis hin zu Großveranstaltungen von Banken, Versicherungen und so weiter. Ganz wichtig für uns, wir haben repräsentative Räumlichkeiten, wir nehmen sehr viel Geld damit ein. Und mit diesen Einnahmen finanzieren wir uns genau solche Projekte, die ich eben vorhin genannt habe. Mit der Basisabgeltung allein ginge es nicht. Da können wir 70% verschlingen, die Personalkosten, den Rest die Sachaufwendungen. Aber alles, was wir an zusätzlichen innovativen Projekten machen, müssen wir uns selber erwirtschaften. Das ist jetzt kein Jammern, sondern ich freue mich, dass wir diese Konstruktion haben, weil wir eh kreativ sind im Einnehmen der Mittel. Und deswegen geht es uns eigentlich gut. Wir haben in jedem Jahr noch, in den letzten Jahren, ein positives Ergebnis gehabt und wir können die Gewinne, die wir machen, in Rücklagen geben und sozusagen auch für schlechtere Zeiten vorsorgen. Und jetzt sind ein bisschen schlechtere Zeiten und wir haben Rücklagen und können auch in den nächsten Jahren nicht nur verwalten, sondern auch gestalten. Und das ist wichtig.
Also sind die Rücklagen nicht in Hedgefonds?
Nein, zum Beispiel auch nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch ein Punkt. Wir haben sie verantwortungsvoll, konservativ angelegt. Also wir haben nichts verloren. Im Gegenteil, wir haben sogar gute, gar nicht so eine schlechte Zinssituation uns erwirtschaften können. Aber natürlich hätte man spekulieren können, aber das war uns klar, dass wir mit Steuerzahlergeldern und letztendlich sind auch unsere Einnahmen, gehören ja nicht uns, der Bibliothek, sondern gehören der Republik. Also ist auch ein Eigentum der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mit dem kann man nicht so spekulieren. Das war uns, ich weiß schon. Ja.
Wir Linzer genau. Wären froh, wenn es die Klarheit für alle gibt. Ja. Da hinten war eine Frage.
Entschuldigung, ich möchte nur einen Satz antworten auf die Besorgnis der Stadtbibliothek. Ich freue mich über die Besorgnis. Ich bin aus der Stadtbibliothek und noch gibt es uns in der bekannten Form und es ist auch nicht wirklich gedacht, dass irgendwas geschlossen oder reduziert wird. Und was mich sehr gewundert hat, der Zugang der Stadtbibliothek Linz liegt bei 25.000 im Jahr. Also ich werde bei der nächsten Diskussion auf jeden Fall sagen, wir haben so viel Zugang, halb so viel Zugang wie die Nationalbibliothek.
Was meinen Sie mit Zugang?
Neue Medien, die dazukommen.
Also neue Medien. Naja, Sie müssen natürlich, die Stadtbibliothek ist ja, Sie haben ja keine Archivfunktion und Sie, bei Ihnen werden die Bücher mit nach Hause genommen. Ja, das ist eine ganz andere Konstruktion. Ja, klar. Sie haben auch wesentlich mehr Leser, nehme ich an. Ja, also in der Relation ist das ja dann mehr. Ja.
Mhm. Bitte, ich lebe in einer Nachbarstadt von Linz, die ca. 25.000 Einwohner hat und frequentiere die dortige Stadtbibliothek auch sehr häufig. Aber am liebsten kaufe ich Werke, die mich interessieren, aus dem sogenannten Flohmarktkorb. Und habe festgestellt, dass also Bücher aus verschiedenen Sachgebieten eine Behaltedauer in dieser Bibliothek haben, die sehr unterschiedlich lang sein kann. Die kürzeste Behaltedauer gilt wahrscheinlich für Kinderbücher, weil die halt einer entsprechenden Abnutzung beim Gebrauch unterliegen. Und noch eine ergänzende Frage zum Urheberrechtsschutz. Gelten diese 70 Jahre nach dem Tode auch für Fotos und wie soll man, wenn in einem Buch nicht, also wenn da Fotos verschiedener Fotografen vorkommen zwischen den Textblättern, welchen Aufwand muss man da treiben, bevor man sich entschließt, ein Foto auch zu kopieren, was man dann vielleicht eh nur im ganz beschränkten Kreis von Interessenten sozusagen im kleinen Rahmen veröffentlicht.
Also das Urheberrecht ist zu schützen, ob im größeren oder im kleineren Rahmen. Ich bin da immer sehr streng. Ich bin zwar selber nicht Autorin, aber meine Gastgeberin ist Autorin und ich glaube, sie wird es auch sehen. Und da steckt viel Arbeit darin, dahinter, ob das ein Fotografin ist oder Autor oder wie auch immer. Also das ist zu schützen. Sie sind, wenn Sie selber eine Publikation machen und Fotografien abdrucken, sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie sich auch darum kümmern und die Informationen einholen, ob dieses Werk urheberrechtsfrei ist oder nicht. Es gibt manchmal ist es schwierig, ich habe selbst in einem Buchverlag gearbeitet, da kann man es beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen. Es gibt niemanden, der Ihnen das beantworten kann. Wir haben das dann so gemacht, dass wir es abgedruckt haben, sozusagen auf gut Glück. Und wenn sich dann jemand gemeldet hat, dann sind wir mit dieser Person in Verhandlungen getreten. Meistens hat man dann ein bisschen mehr zahlen müssen, weil das Buch schon gedruckt war. Aber das haben wir dann auch geleistet. Also das, damit müssen Sie rechnen, dass irgendjemand dann dieses Buch in die Hand bekommt und sieht, wo, da ist ja ein Foto von mir drinnen oder ein Text von mir und das ist nicht, da ist mir keine Abgeltung zugekommen.
Landschaftsfotos.
Das gilt für alles, ja. Das gilt für alles.
Zum Stichwort Urheberrecht, nachdem das auszuschließen ist bei dem jetzt vorliegenden Projekt mit der Nationalbibliothek, soweit ich das weiß, wird aber schon auch darüber gesprochen, das ist ja auch wesentlich, Bücher oder Medien zu digitalisieren, die noch dem Urheberrecht unterliegen. Wie sind da die Erfahrungen? Wissen wir das, wie das in anderen Ländern ist? Ist man da zum Beispiel in den USA liberaler, auch die zu digitalisieren und per Volltextsuche zugänglich zu machen?
Es gibt Verhandlungen in manchen Ländern mit den Autoren- und Verlegerverbänden. Mit denen muss man sich ja einigen. Und dann gibt es hier Möglichkeiten, dass man pauschal etwas abgilt an solche Institutionen, die dieses Geld dann über, zum Beispiel in Österreich ist es die Litera Mechana, an die Autorinnen und Autoren verteilt. In Österreich denken wir nicht darüber nach, noch, dass wir urheberrechtsgeschützte Werke digitalisieren. Ich kann jetzt nur sagen, von unserer Seite ist ein ganz einfacher Grund, weil wir noch so viele urheberrechtsfrei haben, die eh noch nicht digitalisiert sind, dass es im Moment kein Thema ist.
Fragen bitte.
Noch eine Frage aus der Praxis der Buchrestaurierung. Bei aller Liebe zu Büchern kann es vorkommen, dass sie durch Starkregenereignisse Wasserschäden bekommen. Wenn jetzt so ein Buch zwar nicht direkt am Kellerfußboden gestanden ist, aber nur 3 Zentimeter höher und der Wasserstand war 4 Zentimeter, dann hat das Buch Wasser gesaugt bis in eine Höhe von einigen Zentimetern. Wie kann man diese Wasserschäden am besten beseitigen oder verhindern, dass die Seiten zusammenkleben, außer dass man möglichst rasch zwischen den einzelnen Blättern des Buches, sagen wir, Blätter einer Küchenrolle einlegt?
Also ich bin keine Expertin, die Details kann ich Ihnen nicht beantworten, aber es gibt große Trockenschränke, wo man diese Bücher als erstes einmal hinbringt und es trocknet. Das sind Massentrockenschränke, wo man wirklich auch große, also in Prag war das ja beim Hochwasser, in der Nationalbibliothek war dieses Thema, da sind auch Exemplare zu uns gekommen, wo viele andere Bibliotheken, die solche Trockenschränke haben, ausgeholfen haben. Das weitere Prozedere kann ich Ihnen im Detail nicht sagen, aber wenn Sie einmal zu uns kommen, gebe ich Ihnen eine Führung durch unser Institut für Restaurierung. Wer könnte das? Nein, ich glaube nicht, aber wie gesagt, ich bin da keine Expertin. Das glaube ich nicht, dass das geht.
Bitte warten Sie, bis das Mikrofon drin ist. Wir haben sie ja, die Mikrofone. Müssen Sie amortisieren.
Ist das Restaurieren bereits, das ist ja Know-how, ist das bereits ein Geschäftszweig bei Ihnen, eben für Private?
Nein, das machen wir nicht. Wir haben das diskutiert, aber wir machen das ganz bewusst nicht, weil wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, dass wir für andere restaurieren, aber unsere eigenen Bestände bei Weitem noch nicht alle restauriert haben. Wir haben einen Masterplan für die nächsten 15 Jahre, wo wir Schwerpunkte gesetzt haben, was bei uns im Haus zu restaurieren ist. Und ich kann Ihnen sagen, das nimmt kein Ende.
Ich muss jetzt noch einmal ein bisschen in der Digitalisierung herumstochern. Soweit ich mich erinnern kann, hatten Sie vor circa 1-2 Jahren einen Konflikt mit der IG Autorinnen und Autoren, glaube ich. Da ist es um Urheberrecht gegangen.
Ich würde mal so sagen, die IG hatte einen Konflikt mit uns, wir nicht.
Ja, ist eine Frage der Sichtweise. Vielleicht können Sie das ein bisschen aus Ihrer Sicht vertiefen. Und ist dieser Konflikt beigelegt, weil in den Medien ist mir dann nichts mehr vorgekommen?
Nein, es war so, das war letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr den Vertrag mit Google unterschrieben und es gab drei Institutionen oder eine Partei war dabei, die das nicht gut gefunden haben. Das war die Interessensgemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren, das war der österreichische Verlegerverband und das war die FPÖ. Die Interessensgemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren hat mit Google ein Thema, das ich sehr gut nachvollziehen kann. Es ging ja auch, das war aber eine andere Sache, um die Digitalisierung von urheberrechtgeschützten Büchern, aber nicht bei uns, also nicht bei der Nationalbibliothek, sondern ganz allgemein. Ja. Und da gab es ein Thema von der IG Autoren und vom Verlegerverband. Das heißt, die waren in Sorge, ob wir auch nicht nur urheberrechtsfrei, sondern auch geschützte Werke digitalisieren. Das haben wir ganz klar mit Nein beantwortet und also für uns ist das kein Thema. Aber ich glaube, die IG-Autoren hat mit Google ganz allgemein halt ein Problem. Das ist ein großer amerikanischer Konzern und das muss man akzeptieren, würde aber uns jetzt nicht abhalten davon, das trotzdem so zu machen, wie wir das tun. Die FPÖ hat wiederum argumentiert, dass das halt kein österreichisches Unternehmen ist, sondern eben auch ein amerikanisches Unternehmen. Dazu haben wir nur antworten können, dass wir das selbstverständlich ausgeschrieben haben, dass sich kein österreichisches Unternehmen und auch kein anderes Unternehmen weltweit freiwillig gemeldet hat, das für uns zu finanzieren. Google war das einzige Unternehmen. Also, ja, das soweit zu diesem Thema.
Drängen Sie an die Mikrofone. Wir haben noch eine Viertelstunde Gelegenheit, über dieses Thema zu diskutieren. Bitte.
Es ist eine Zeit lang um die physische Ausfolgung von Büchern gegangen. Jetzt haben Sie sehr wertvolle Schätze in Ihrem Bestand. Werden die an Kreti und Pleti ausgehändigt oder muss man da wissenschaftliches Interesse nachweisen, dass man so zum Beispiel ein Papyrus kriegt oder ein 700 Jahre altes Unikat?
Ja, also es gibt schon Bestände, die nicht so einfach allen, die sie sehen wollen, zur Verfügung gestellt werden, weil es manche Objekte, Bücher oder Manuskripte oder so weiter gibt, die nicht zu häufig ans Tageslicht kommen dürfen, aus konservatorischen Gründen, oder eben auch diesen Temperaturschwankungen vom Magazin in die Lesesäle nicht zu häufig ausgesetzt werden dürfen. Also wenn Sie jetzt heute die Originalpartitur des Mozart-Requiems, das auch bei uns in der Musiksammlung verwahrt wird, einsehen wollen und Sie kommen und sagen, Sie wollen das bestellen, dann geht das nicht. Also da gibt's schon Werke, wo das nicht möglich ist. Aber bei besonderem wissenschaftlichem Interesse, das muss aber auch nachgewiesen werden, da brauchen Sie dann ein Schreiben von Ihrem Doktormutter oder Doktorvater oder was auch immer, ist das schon möglich.
Ist es nicht akademischen Personen zugänglich?
Wenn Sie ein besonderes Interesse formulieren können, das für uns nachvollziehbar ist, ja. Es hat nicht immer nur mit akademischem Hintergrund zu tun.
Aber in diesem Sinne wäre dann die Digitalisierung ein Akt der Demokratie oder der Demokratisierung.
So ist es, ja genau so ist es. Also Sie können einfach mit der Digitalisierung, wobei jetzt, um beim Beispiel Mozart-Requiem zu bleiben, da fehlt Ihnen halt schon die Aura des Originals. Weil da habe ich Menschen gesehen, die sind in Tränen ausgebrochen, wie sie das Original gesehen haben. Das ist unglaublich, ja. Wenn man einen Bezug zu dieser Musik hat, wenn man... Da haben Sie recht, ja. Das ist nicht passiert, da passen wir auf. Wir wissen schon, dass diese Emotionen zu erwarten sind. Die haben auch alle weiße Handschuhe an, es stehen keine Gläser in der Nähe und auch einem etwaigen Tränenfluss.
Ich stelle mir das so vor, dass Mitarbeiterinnen der Nationalbibliothek mit weißen Handschuhen die Tränen nicht mehr wegwischen.
Nein, aber natürlich hat das mit Demokratisierung des Wissens zu tun, selbstverständlich. Weil damit besteht die Möglichkeit, auch für die wissenschaftliche Arbeit,
wir haben das einzusehen. Wir haben vor Veranstaltungsbeginn diskutiert und Iris Meyer meinte, dass der Zugang zu Wissen in Amerika sehr viel offener gepflegt wird und der Eindruck, den ich auch teile, dass es in Österreich noch sehr, wie soll ich sagen, elitär ist. Also auch der Gedanke, na, das wird ja verschleudert, wo wir anfangs darüber sprachen. Täuscht der Eindruck, verändert sich das jetzt, dass der Zugang zu Wissen wirklich jetzt radikaler demokratisiert wird?
Naja, ich hoffe, dass sich das ändert. Es gibt ja manchmal so zwischen Bibliotheken, dass man sagt, das wollen wir nicht, dass die Bibliothek das auch oder was weiß ich. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das Ganze immer von der Benutzerinnen- und Benutzerseite. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen, die Zugang zu Informationen haben wollen, diese Information, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, möglichst einfach und schnell zur Verfügung zu stellen. Das ist unsere Aufgabe. Und alles dieses Gehabe, das es vielleicht manchmal, ich sage jetzt mal, gegeben hat, vielleicht, dass man sagt, man muss dankbar sein, dass man ein Buch kriegt in einer Bibliothek oder man muss sich mit dem Bibliothekar besonders gut stellen, dass man ein besonderes Buch bekommt. Oder das war ja früher, wie alles noch so sehr verbeamtet war, vielleicht das eine oder andere Mal war das vielleicht so. Also so können wir heute nicht mehr agieren, das lassen sich die Leute Gott sei Dank auch nicht mehr gefallen. Ja? Wir sind Serviceeinrichtungen und es ist unsere Aufgabe, dieses solche auch zu, als Dienstleistung und Serviceeinrichtung zu agieren. Und woher die Leute, das hat natürlich mit Konkurrenzsituation dann zu tun, woher die Leute die Inhalte bekommen, ich glaube, das ist ihnen egal. Wichtig ist für sie, dass sie sie kriegen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir sie, um konkurrenzfähig zu bleiben, eben auch so aufbereiten, dass sie leicht zur Verfügung gestellt werden können.
Fragen?
Ja, ich würde gerne auch etwas kurz Infrastrukturelles ansprechen, beziehungsweise auch Persönliches, wenn Sie so wollen. Hat sich innerhalb dann einem Unternehmen, sage ich jetzt einmal, dann wie der Nationalbibliothek, etwas in der Art der Anstellung geändert? Sie haben früher ganz kurz so nebenbei gesagt, es sind sehr viele nicht mehr Beamten. Das weiß man ja heute, dass in vielen Institutionen Bildung, Kultur genauso überall neue Arten der Anstellung Fuß fassen. Darf ich Sie fragen, wie sich das bei Ihnen verhält?
Ja, das hat auch mit der Ausgliederung zu tun, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die Österreichische Nationalbibliothek ist mit 1. Jänner 2002 ausgegliedert worden aus der Bundesverwaltung. Bis dahin waren von allen Mitarbeitern also sehr viele Beamtinnen und Beamte und die anderen waren Vertragsbedienstete. Also es gab nur diese beiden Möglichkeiten. Und ab 1.1.2002 waren alle Mitarbeiter, die neu gekommen sind, ganz normale Angestellte. Das heißt, dass sich jetzt, wir haben ungefähr 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Verhältnis schon zum Großteil hin zu den Angestellten verlagert hat. Also wir haben heute noch ungefähr 60 Beamte, ungefähr 80 Vertragsbedienstete und der Rest sind schon Angestellte. Jetzt kann ich sagen, in 10, 15 Jahren haben wir wahrscheinlich keine Beamten mehr. Also das hat sich verändert. Auch ich bin keine Beamtin, ich habe immer 5-Jahres-Verträge. Und also das hat sich ganz stark verändert. Ja. Also damit gibt es keine Pragmatisierungen mehr. Der Vorteil ist natürlich, dass wir wesentlich flexibler agieren können, auch im Personaleinsatz und dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und ich sage jetzt einmal, das ist ein Vorteil, das Haus auch wieder mal schneller verlassen. Die bleiben vielleicht 6, 7 Jahre, nicht alle. Es gibt auch welche, die länger bleiben. Dann gehen sie woanders hin oder es kommt auch mal wer von woanders her, bringt andere Sichtweisen ein. Also hier ist eine größere Fluktuation, die ich meine, dass sie dem Unternehmen Österreichische Nationalbibliothek gut tun. Weil andere Erfahrungen von anderen Unternehmen auch hereingebracht werden, andere Sichtweisen, weil man manchmal braucht man den Blick von woanders, um wieder wo gut arbeiten zu können. Also mir gefällt das gut und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war.
Sie sagten, Sie sammeln jährlich ca. 50.000 Bücher. Bleibt die Zahl in etwa konstant, wenn man die Frankfurter oder die Leipziger Buchmesse so beobachtet? Das steigt ja permanent, nicht?
Ja, wir haben immer noch eine mittlerweile leicht steigende Tendenz, ja, weil einfach, ich glaube, auf der Frankfurter Buchmesse immer noch Rekordzahlen jedes Jahr, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr auch noch so war, verkündet werden. Und das, Sie müssen auch wissen, wir sammeln ja einerseits das, was in Österreich erscheint und gedruckt wird, aber wir kaufen ja sehr, sehr viele Bücher an, die im Ausland über Österreich erscheinen oder was österreichische Autorinnen und Autoren im Ausland publizieren. Und viele österreichische Autoren publizieren ja in deutschen Verlagen, weil dort die größeren Verlage sind. Also 1 Million Euro im Jahr geben wir circa für den Buchankauf aus. Hier haben wir als österreichische Nationalbibliothek im Vergleich zur deutschen Nationalbibliothek einen kleinen Nachteil, weil wir in Österreich nur wenige Verlage haben. Das heißt, wir müssen sehr viel ankaufen. Aber auf der anderen Seite, für die Buchbranche ist es wiederum gut. Die Buchhandlungen in Wien profitieren auch davon und das ist ja auch gut.
Die Bücher sind alle in Deutsch oder auch in anderen
Sprachen? Nein, auch in anderen Sprachen. Wir haben sehr viele Ostsprachen auch, weil die österreichische Nationalbibliothek immer einen mitteleuropäischen Schwerpunkt auch hatte. Auch in der Zeit des Eisernen Vorhangs gab es enge Kontakte mit den dortigen Bibliotheken, soweit das halt möglich war.
Sind die Verlage verpflichtet, ein Exemplar kostenlos der Nationalbibliothek zur Verfügung zu stellen und wird das eingehalten, beziehungsweise wie überprüft man das, dass sie auch ein Exemplar bekommen?
Ja, dazu sind sie verpflichtet. Die meisten Verlage, die schon lange im Geschäft sind, wissen das. Da ist es sozusagen im normalen Betrieb eingebaut. Manchmal gibt es dann neue Verlage, die das noch nicht wissen, aber wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür auch verantwortlich sind, hier den Markt immer wieder zu überprüfen und nachzuschauen, und dann werden diese Verlage angeschrieben.
Die letzten 1 bis 2 Fragen? So überhaupt vorhanden? Ist der Wissensmarkt gesättigt im Kepler Salon? Denn als Moderatorin muss ich ja darauf achten, oder als Gastgeberin, dass man sich thematisch nicht zu sehr verfranst. Ja, da ist noch eine Frage.
Ich hätte noch eine Frage zum Tiefspeicher, wie da die Planung ausschaut und auch die Finanzierung, weil das geistert ja auch regelmäßig durch die Medien, weil da müssen ja enorme Mittel aufgebracht werden, soweit ich das weiß.
Ja, also ich habe es vorhin ja schon gesagt, der Tiefspeicher, wir brauchen einen neuen, wir werden in 2-3 Jahren voll sein. Und nachdem wir gesetzlich verpflichtet sind zum Sammeln, brauchen wir auch einen Speicher. Wir möchten ihn am Heldenplatz bauen, weil wir eine unmittelbare Anbindung an unsere Lesesäle brauchen, weil die Bücher ja täglich gebraucht werden. Und der Speicher würde 60 Millionen Euro kosten. Das würde in 4 Etagen unter die Erde gehen. Wäre wesentlich größer als der jetzige. Wir hätten dort das Auslangen für die nächsten 70 Jahre. Uns ist bewusst, dass das eine große Summe ist. Der Umbau des Parlaments wird 134 Millionen Euro kosten. Die deutsche Regierung investiert zurzeit in die Bibliotheken 380 Millionen Euro. Es wird die Bibliothek unter den Linden komplett saniert, in der Potsdamer Straße ebenfalls. Also ich will das nur zum Vergleich sagen. Mir ist bewusst, dass das viel Geld ist, aber auf der anderen Seite hätten wir in 70 Jahren das Auslangen. Es gibt auch immer wieder die Idee, am Heldenplatz eine Garage zu bauen. Wir wollen den Speicher dort haben. Ich glaube auch, jetzt nicht nur von der praktischen Orientierung her, dass wir eben eine unmittelbare Anbindung an die Lesesäle brauchen und die Leser die Bücher so schnell wie möglich bekommen sollen, weil es auch immer wieder die Idee gibt, das am Stadtrand zu bauen, wo man dann mit Lastwagen und Security täglich hin und her fahren müsste, CO2-Ausstoß und so weiter. Ich glaube, dass der Heldenplatz auch ein guter Platz für Bücher ist, wenn man es auch politisch, gesellschaftspolitisch sieht. Dort ist Hitler gestanden, wo ihm die Massen zugejubelt haben, der Mann, der die Bücher verbrennen ließ, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein schönes Zeichen wäre, das Gedächtnis dieser Republik auch an diesem Ort hinzubringen. Und also wir hoffen, dass wir die Politiker noch überzeugen können. Aber die Erfahrung ist in Österreich immer, wenn es dann so weit ist, dass wir die Bücher oben auf dem Heldenplatz stapeln müssen, weil wir keinen Platz mehr im Speicher haben, dann denke ich, wird man sich was überlegen müssen. Aber ich meine, die Alternative wäre am Stadtrand. Es gibt Bibliotheken im Ausland, die das so machen. Aber wir haben auch eine Nachhaltigkeitsstudie auf unsere Kosten anfertigen lassen, die eindeutig besagt, dass, wenn man es vom Umweltgedanken her sieht und auch von der Kostenseite, eindeutig das Heldenplatzprojekt das günstigere ist, weil allein die Betriebskosten in der Hochbauweise auf der grünen Wiese von der Klimatisierung speichern sollen ja auf 18 Grad runter gekühlt werden, enorme Betriebskosten haben würde, dass man mittelfristig also wesentlich teurer käme. Das ist auch vernünftig, wäre auch vernünftig.
Die letzte Frage.
Ich habe keine Frage mehr. Ich wollte sagen, ich bin also seit 1973 mit meinem Matura-Jahr mit der Nationalbibliothek insofern verbunden, weil meine Freundin und Matura-Kollegin, die Christa Wille-Bittermann, eine ihrer Mitarbeiterinnen, noch ein Relikt aus der Beamtenzeit, bei Ihnen arbeitet und so ich immer damit verbunden war. Und ich wollte sagen, wenn Sie sie treffen, liebe Grüße.
Das richtige ist sehr gerne
aus, wobei das Wort Relikt aus der Beamtenzeit, das muss ich wirklich korrigieren. Ich muss Ihnen schon sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wie ich in die Nationalbibliothek gekommen bin, dass es unglaublich viele motivierte Beamtinnen und Beamte gibt und das, was da manchmal erzählt wird, also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Ja eben, und das möchte ich hier schon auch sagen. Ja.
Genau. Sie arbeiten auch heute noch immer so gerne in der Nationalbibliothek.
Aber jetzt müssen Sie mir nur Ihren Namen sagen.
Heidi Böhm.
Heidi Böhm, ja, damit ich das auch richtig weitergebe.
So, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden allzu schlimm unterdrücke in seinem Fragebedürfnis. Unsere Gästin wird noch kurz ansprechbar sein. Ja, es ist ja noch ein Programmpunkt offen, ein paar Punkte noch offen. Ich möchte Sie noch einladen und aufmerksam machen auf folgende Veranstaltungen hier im Kepler Salon, und zwar die nächste, die ist nicht online, schon am Mittwoch, dem 29.06., das ist nach meiner Rechnung übermorgen, zum Thema Servus TV rollt das Privatfernsehen den Qualitätsjournalismus auf. Der Vortragende wird Wolfgang Pütt sein, Programmdirektor von Servus TV. Und wenn ich das richtig mitkriege, soll man sich anmelden. Ja, bitte um Anmeldung. Die kommenden zwei Veranstaltungen danach, Montag, 4. Juli zum Thema Weltraumteleskope den Sternen ein wenig näher. Der Vortragende ist Franz Kerschbaum. Er ist Leiter des Instituts für Astronomie der Universität Wien, Autor und Berater für internationale Institutionen, gefolgt vom Donnerstag am 7. Juli, Gastgeberin Dominika Meindl. Zu Mittag bei Kepler, woran arbeiten Sie gerade, Frau Karniker? Frau Karniker ist in echt ein Bienenstamm, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe. Die Vortragenden Gabriele Kaiser, Linde Clement, und es ist ein Außenspiel, und zwar im AFU, im Architekturforum, auf der Terrasse. Es wird Suppe geben, Gazpacho, glaube ich. Es liegt Infomaterial auf zum Kepler-Salon. Es gibt die Möglichkeit, sich per Post das Quartalsprogramm zuschicken zu lassen, im 14-tägigen Newsletter. Es gibt Anmeldeformulare neben dem Gästebuch. Machen Sie davon Gebrauch. Und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen sehr herzlich für Ihr zahlreiches Kommen zu danken. Und ganz besonders herzlichen Dank an unsere Gästin Johanna Rachbauer. Danke.
Dankeschön.